Ja, hallo und herzlich willkommen zur 39. Folge von OMR Takeaway. Mein Name ist Roland Eisenbrand, ich bin der Chefredakteur von OMR und diese Woche habe ich wieder einen Gast hier, nämlich Pascal Galk, der ist Redakteur bei unserem Schwesterpodcast quasi Ohne Aktien wird schwer, also ein Börsenpodcast hier aus dem OMR-Haus. Und er ist auch in der Freizeit, beschäftigt er sich viel mit Geschäftsmodellen, vor allen Dingen im Sportbereich. Er ist auch Groundhopper, also offensichtlich reist zu vielen Sportstadien rund um die Welt, ist da leidenschaftlich unterwegs in der Sportwelt. Und ich dachte mir, das ist doch eine gute Gelegenheit, mit Pascal zusammen eine Vorschau auf die anstehende Fußball-WM zu machen, die ja heute Abend startet. Genau, aber weil das letzte Folge gut funktioniert hat, dachte ich, wir machen auch schauen einmal schnell im Zeitraffer die News der Woche durch und dann gibt's eben die Vorschau auf die Fußball-WM. Viel Spaß! Ja, die erste News der Woche habe ich in den letzten Tagen viel auf LinkedIn gesehen, vor allen Dingen aus der SEO-Branche. Das Landgericht München hat entschieden, dass Google für Falschaussagen in den AI-Overviews, also in diesen KI-Antworten, in den Google-Suchergebnissen haftet. Landgericht München ist ja noch ganz local Ebene und so weiter. Für einen weltweiten Konzern ist das wahrscheinlich, weiß ich gar nicht, ob sich da schon der Chefjurist mit beschäftigt. Das interessiert ihn wahrscheinlich gar nicht. Wenn es dann ein paar Ebenen höher geht, irgendwann wird es dann schon, glaube ich, relevanter. Aber natürlich ist immer die Frage, wird jetzt Google selbst zum Publisher? Müssen sie für die Aussagen da haften? Und da gab es jetzt zuerst diese erste Entscheidung aus München. Insofern ist das schon spannend. Und ich glaube, da werden in den nächsten Monaten und wenn es sich vielleicht auch Jahre hinzieht, da viele drauf gucken, wie dann die Verantwortlichkeit von Google sich entwickelt. Im konkreten Fall hatte irgendwie Google zwei Verlagsunternehmen fälschlich mit Betrugsmaschen, Abo-Fallen und anderen unseriösen Geschäftspraktiken in Verbindung gebracht. Die haben dann dagegen geklagt, kann man natürlich nachvollziehen. Also ja, ich glaube, aktuell ist es jetzt noch nicht so ganz brennend schwierig für Google, aber es ist natürlich eine Entwicklung, die spannend ist und die ich im Blick behalten würde. Zweite News der Woche, was glaube ich viele Leute aus der Social-Media-Welt interessiert. Bei Instagram gab es eine neue, oder gibt es jetzt eine neue Funktion, dass man nämlich das Grid umsortieren kann. Das ist das Grid, also auf der Profilseite hat man ja diesen unterschiedlichen Posts und die waren ja bisher immer chronologisch angeordnet und jetzt kann man sie neu sortieren. Ist für mich so ein bisschen Beleg dafür, dass sich Social Media gewandelt hat. Dieses Chronologische ist ja sowieso nicht mehr so wichtig. Es wird ja immer nach Interest Graph und so weiter ausgespielt und auch wenn man keine Follower hat, kann man viral gehen. So, das hat sich sowieso schon alles geändert. Wie läuft es bei URWS mit eurer Instagram-Strategie? Werdet ihr das nutzen, die Funktion?
Also so wie ich das von Noah mitbekommen habe, ist es irgendwie ganz witzig, dass wirklich ein Podcast auch ein Podcast sein muss, wenn man Reels zum Beispiel aufnimmt. Und ich denke mal, dass das auch sicherlich eine Möglichkeit ist, dann bestimmte Reels, die gerade Diskussionen hervorrufen, einfach im Vordergrund zu lassen. Und dass man, wenn man halt eben auf die Seite mal draufklickt, was tatsächlich heutzutage, glaube ich, auch gar nicht mehr so oft passiert, also es ist jetzt ein rein subjektives Gefühl, kannst du halt da die Diskussion noch viel mehr anfachen. Ne? Also jetzt gerade SpaceX IPO als Beispiel, ich glaube, da wird viel Diskussion auch auf den sozialen Medien stattfinden, könntest du halt sehr gut vorne lassen. Ne? Ja. Und ich glaube, das hilft total. Was mich dann auch wieder erinnert, früher hat man mal so riesige Slides gebaut, dass man so 8 Bilder hatte und dann hatte man ein großes Bild. Ich glaube, das könnte auch wiederkehren.
Genau, ja, das wird dadurch ja noch leichter. So, dass genau. Man da, auch wenn man dann irgendwie einen neuen Post hat, dass sich das nicht verschiebt und irgendwie eine Spalte verrutscht oder so.
Richtig, genau.
Kann ich mir auch vorstellen, dass das häufiger wird.
Oldschool kommt zurück.
Ja. Genau, und die dritte News noch der Woche ist, dass OpenAI jetzt auch den Börsengang angemeldet hat nach Anthropic in der Woche davor. Haben das auch vertraulich gemacht, müssen also noch nicht die Zahlen offenlegen. Normalerweise muss ja immer diesen Börsenprospekt veröffentlichen, wo dann alle Zahlen drinstehen. Anthropic hat das auch vertraulich gemacht. Genau, ich fand dazu die letzte Folge von den Doppelgängern sehr interessant, wo hier Pip Klöckner immer dieses Wettrennen zwischen den beiden so ein bisschen auseinandergenommen hat. Was ja auch deswegen interessant ist, weil Anthropic jetzt zuletzt OpenAI überholt hat in Sachen Umsatz, in Sachen Unternehmensbewertung. Genau, ich habe gelesen von dem Julian Teike, glaube ich, dem WeFox-Gründer, der hatte einmal geschrieben, das, was Anthropic jetzt in der letzten Funding-Runde eingenommen hat, für, glaube ich, 65 Milliarden US-Dollar, das hat die gesamte europäische Startup-Szene an Funding im letzten Jahr quasi geraced. Schon Wahnsinn, was da die Dimensionen sind. Du als Börsenexperte, auf wen würdest du wetten? Ohne jetzt hier natürlich Anlageberatung zu machen.
Darf ich nicht, genau. Aber um es klar zu machen, ich glaube erstmal auf gar keinen, weil die Geschäftsmodelle müssen sich erstmal konsolidieren. Und das ist natürlich jetzt so, wie auch gewisserweise in einem Biotech-Unternehmen reinzugehen. So wirklich wissen wir nicht, was besser sein wird. Und wir sehen ja auch, wie rasant die Entwicklung von solchen Modellen, KI-Modellen ist. Wir können es auch bei SpaceX jetzt sehen am Freitag, wie XAI sich entwickeln wird in etwa. Also von daher, das wird eher so ein Rennen an der Börse sein und wer wird es schaffen? Und ich fand letztens mal den Take ganz gut vom Perplexity-Gründer, der gesagt hat, entscheidend wird es halt auf jeden Fall, wer Tokens am günstigsten irgendwann anbieten wird. Und das wird jetzt einfach das Race an der Börse werden. Das müssen wir uns angucken und dann kann man vielleicht auch irgendwann sinnhaft investieren. Und eigentlich investiere ich ja, weil ich habe ETFs und da werden die irgendwann drin landen.
Mhm. Ja, schon Wahnsinn. Ja, und damit sind wir schon beim Thema der Stunde angekommen, meine Fußball-Weltmeisterschaft. Mein Eindruck ist so ein bisschen, das ist jetzt die erste WM in der westlichen Welt nach Russland und Katar. Ob es jetzt die freie Welt ist, da kann man natürlich drüber diskutieren. Es gab ja gerade wieder irgendwie so eine Schlagzeile, dass ein somalischer Schiedsrichter nicht einreisen darf, wo man sich wirklich an den Kopf fasst, wie das alles möglich ist. Aber trotzdem zurück zu meiner These, erste WM in der westlichen Welt wirkt auf mich so ein bisschen nur Marketing unleashed, als ob die Konzerne jetzt nochmal mehr Kohle reinballern und noch irgendwie aggressiver reingehen. Und das größte Thema, was ja eigentlich immer bei den Weltmeisterschaften ist, sind die Ausrüster und da sind Adidas und Nike sicherlich die beiden größten Marken, die da so sich untereinander battlen. Wie ist da so deine Perspektive auf diesen Kampf jetzt bei der WM?
Ist der Klassiker eigentlich. Also es werden jetzt große cinematische Videos erstmal produziert. Natürlich die Trikotvorstellung, die sich schon seit irgendwie Ende letzten Jahres hingezogen hat mit im Q1 dann noch die Auswärtstrikots on top. Und da kann man dann natürlich auch sehr gut aus den Company Calls was ableiten erstmal. Wie wichtig sind die denn? Und ich fand es ganz interessant zu sehen, dass erstmal Adidas in seinem letzten Earnings-Transkript, also Earnings Call, also wo halt Björn Gulden und Co. da mal erzählen, wie die Company gelaufen ist in letzter Zeit. Genau, der CEO von Adidas. 32 Mal wurde World Cup erwähnt. Jetzt vergleichen wir das mal zu Nikes letzten Quartal, da waren es 8 Mal. Finde ich immer einen ganz interessanten Vergleich, welche Wertigkeit das hat. Ist ja auch logisch. Adidas hat den Spielball, das heißt, Adidas wird immer im Blickfeld sein.
Ist offizieller Sponsor
genau.
Und Ausrüster der Gesamt-WM. So.
Genau, richtig. Und dann kommt nochmal on top, dass sie ein Drittel der Spieler, die tragen die Schuhe von Adidas. Also auch wenn sie ein Nike-Trikot tragen, haben sie Adidas-Schuhe an. Und das ist dann auch nochmal ein ganz wichtiger, entscheidender Kampfvorteil. Also Adidas ist im Moment im Schuhbusiness extrem stark. Das hat man jetzt schon mit dem Marathon gesehen, wo sie den Weltrekord als erste Mal unter 2 Stunden gebrochen haben, was Verkaufsrekorde geschaffen haben. Und Nike ist gerade dabei, sich ja ein bisschen auch selbst zu finden. Das ist ein großes Problem eigentlich von Nike und versucht sich so, wenn man sich die Videos anguckt, also das eine ist ja dieses Backyard Legends von Adidas und das andere ist Rip the Script von Nike. Und bei Nike kam es mir ein bisschen so vor, dass es so man hat versucht, die WM 1998 wieder nach vorne zu holen. Ein paar Leute werden sich erinnern, da sind dann so Ronaldo, Roberto Carlos durch den Flughafen gejagt und haben da Tricks gemacht und Leute überrascht. Und das ist auch so ein bisschen bei Rip the Script das Gleiche. Mhm. Nur diesmal garniert mit Popkultur, ohne Ende Popkultur. Ja. Kim Kardashian ist drin, klar, da gibt es eine Kooperation mit Skims, Travis Scott, Channing Tatum, der da plötzlich als Wikinger sitzt. Genau. Also total verrückt gebaut.
Eine von Blackpink ist auch noch dabei.
Genau. Also es ist riesig groß gebaut, total fantastisch gebaut und im Endeffekt gar keine Story. Eigentlich, das muss man ja auch sagen.
Ja, eine Story, ein bisschen Story gibt es ja schon, ist natürlich bildet eher den Rahmen, um so viele Stars wie möglich irgendwie da reinzuknallen.
Ja, klar.
Ohne Rücksicht auf Verluste.
Aber das zeigt ja eigentlich schon sehr gut so den Battle der beiden, weil man muss das natürlich dann auch mal sehen. Also Nikes Video hat viel mehr Views generiert. 68 Millionen oder 69 sind es jetzt aktuell. Ich sag's mal ganz bewusst, wir haben gerade den 10. Juni, um das klar zu machen, damit man uns jetzt hier nicht auf Füße tritt. Und bei Adidas sind es vielleicht gerade mal, was waren das, 7 Millionen oder so?
Ja, ich glaube 6,97
genau,
Millionen.
Genau, so gerundet. Und ich finde da das super Spannende einfach hinter, dass man, wenn man aber mal in die Details geht, dass Adidas viel mehr Likes abräumt eigentlich im Verhältnis. Also fast 300.000 und Nike liegt bei 400.000. Und bei den Kommentaren sieht es auch ein ähnliches Verhältnis aus. 7.000 bei Adidas und 15.000 bei Nike. Daraus kann man eigentlich ziemlich gut ablesen, dass Nike gerade richtig viel Geld da reinbuttert, um halt eben auf Social Media oder YouTube präsent zu sein. Ja. Wo Adidas viel mehr auf das Organische, auf wir sind eine Marke,
organische
wir sind
eine Brand, Engagement Rate,
genau.
Das offensichtlich besser funktioniert. Schon,
richtig.
Schon interessant. Ja.
Ja, genau. Und also, dass man da wirklich auch mit dieser Geschichte irgendwie kommt, dass das was bei den Menschen auslöst. Und das sieht man ja auch gerade, wie die Brands auftreten, weil beide machen einen Kniff. Beide gehen gerade darauf, auch 90er Jahre zurückzuholen. Also es ist back in die 90s gerade.
Nostalgie ist ein ganz großes Thema.
Richtig, ja. Genau. Bei Nike ist es ganz oft, früher war diese dicke 90 überall drauf. Da gibt es jetzt wieder Trikots in diesem Stil. Man hat bei Adidas das andersrum, dass man plötzlich bei der deutschen Nationalmannschaft Klamotten sieht, die die 1994 schon bei der WM getragen haben. Also Retro ist da. Was ich auch ein bisschen daraus ablese, dass es gerade so einen Trend dazu gibt, so einen Hang dazu gibt, dass viele Menschen sich Retro-Trikots auch viel kaufen. Also bei extra großen organisierten Märkten über Social Media ganz alte Klamotten tragen. Das sieht man auch im Fußballstadion, dass alte Trikots viel beliebter werden. Mhm. Also keine Ahnung, denn beim FC St. Pauli kommt einer im Jack Daniels Trikot so, ne? Also als Beispiel. Ja.
Und das spricht man wahrscheinlich auch zum einen, die Kernzielgruppe ist wahrscheinlich so 40 plus, die halt diese Zeit noch miterlebt haben und die jetzt wahrscheinlich financially well off sind, sage ich mal, und auch die Kohle haben, diese Trikots, die bestimmt nicht günstig sind, sich zu kaufen, und dann wahrscheinlich auch noch junge Leute, die das dann irgendwie aus Erzählungen ihrer Väter irgendwie oder sonst wie miterlebt haben, so vergrößert man so die Zielgruppe. Insofern ist es wahrscheinlich schon smart, das so zu machen.
Total, hat auch irgendwie eine Studie von YouGov gezeigt, so dass es auf jeden Fall Leute ab 35 sind, die sich gerade dafür interessieren. Mittlere und höhere Einkommen interessieren sich für die Weltmeisterschaft. Und das zeigt schon natürlich, wo der Wink hingeht. Und wenn man dann auch sieht, also Adidas hat es deutlich gemacht, im ersten Quartal 2026 haben die 250 Millionen Euro nur mit World Cup-related Product so gemacht, finde ich schon ziemlich krass.
Heritage ist Adidas und Nike setzt so ein bisschen auf Popkultur. Und Nike ist dadurch, dass sie jetzt so nicht offizielle Ausrüster sind und nicht den Spielball stellen und nicht die gleiche Sichtbarkeit während der Spiele haben, versuchen sie während der Spiele noch mehr Sichtbarkeit außerhalb zu generieren. Sie haben angekündigt, dass sie viel Content produzieren werden, rundum 12 Days of Football haben sie angekündigt. Und was ich auch ganz interessant fand, dass sie so mit lokalen Unternehmen in den jeweiligen Märkten, mit Modemarken Kollektionen rausbringen. In Frankreich ist es Jacquemus, also diese super hype Luxusmarke. In Großbritannien ist Palace Skateboards, was ja auch eine absolute Hype-Marke ist. In Niederlande Patter, diese, glaube ich, ich weiß nicht, ob es Running oder Fahrrad ist, aber.
Irgendwie sowas, ja.
Also auch so eine up-and-coming, wirklich Hipster-Marke. Fand ich auf jeden Fall schon ganz smart, wie sie da so quasi neben den offiziellen Wegen da versuchen, nochmal irgendwie die Marke zu stärken und Aufmerksamkeit zu generieren.
Ja, dazu gehört auch Lego. Die machen eine Kooperation mit Lego. Sieht man auch daran, dass die gerade so Sets gebaut haben, wo man dann Vinny Junior, Cristiano Ronaldo dann draufstehen hat und so. Ist auch nochmal eine ganz spannende Sache. Und was ich ganz interessant finde, die haben sich eine Sache von Adidas kopiert. Das haben die schon vor knapp 18 Monaten gestartet. Ist ein eigenes Turnier. Tomar el Juego heißt das. Also nimm das Spiel, übersetzt. Ist ein Straßenfußballformat. Bauen sie gerade überall auf der Welt auf Städten auf. Da spielen die dann 1 gegen 1, 3 gegen 3, 4 gegen 4. Und jetzt während der Weltmeisterschaft wird dann auch noch ein Live-Event daraus gemacht. Das Finale, das Global Final, präsentiert von Prime Video dazu. Und genau sowas hat Adidas auch mal aufgebaut mit der Tango League. Also sie versuchen bewusst bei Nike auch auf die Straße zurückzugehen. Mhm. Also sie kommen nicht in die Stadien, also sind wir auf der Straße aktiv. Da sind wir, versuchen den Straßenfußball mitzunehmen. Ist auch, der Nike-Football-Chef hat das auch beschrieben. Daher kommen die Trends und wir wollen jetzt eben von unten nach oben arbeiten, dass die unteren sozusagen die Trends bestimmen und dann geht's hoch in die Athleten und die tragen dann die Trends.
Ja, kann man sich, also ich weiß, ich habe ich nicht gelesen, aber kann man sich gut vorstellen, dass sie da auch irgendwie Creator, YouTuber, sonst was einbinden, die da so ein bisschen Content produzieren, wo sie dann noch zusätzlich Reichweite generieren.
Genau. Ja. Das Gleiche gilt auch so, also sie versuchen wirklich auch raus aus dem Netz zu kommen, obwohl sie natürlich viel in dieses Paid-Marketing reinstecken. Eben, was du sagtest, mit so Kollaborationen, Pop-Up-Stores gibt's dann auch noch. Wer jetzt in New York zum Beispiel ist, House of Merck heißt eins, haben sie komplett umgebrandet, auch mit historischen Trikots, WM98, Finaltrikot von Ronaldo hängt da und so Geschichten. Gleiche gibt es auch in L.A. In Dallas hat man so eine Rooftop-Soccer-Firma übernommen sozusagen für den Zeitraum der Weltmeisterschaft. Also sie versuchen wirklich irgendwie den Fan nahe zu kommen, wo Adidas halt wirklich schon im Stadion ist. Ne? Ja. Also das ist ein anderer Punkt.
Ja. Ich habe mir noch einmal angeguckt, wie das mit den Trikots ist, wie die Marken da verteilt sind. Adidas hat rüstet die meisten Teams aus. 14 Teams, darunter Argentinien, Spanien und Deutschland auch noch. Ist ja
noch
2027, glaube ich, wechselt es zu Nike. Nike hat 12 Teams, darunter Frankreich, England, Brasilien und die Niederlande. Dann gibt es auch noch Puma. die rüsten auch 11 Teams aus, also so rein von der Anzahl her direkt hinter Nike, aber haben nicht so viele Hochkaräter, sage ich mal. Portugal ist dabei, die sind Platz 5 der Weltrangliste und Marokko Platz 7. Ansonsten nicht so viel.
Sonst bei Puma noch eine witzige Sache, da können wir nämlich auch auf Nike rückreflektieren. Der beste Athlet von Puma sozusagen ist ja eigentlich Cristiano Ronaldo, wenn man es sieht, ist aber Nike-Athlet und tritt halt auch im Nike-Video auf. Das heißt, Puma kriegt die Audience von Cristiano Ronaldo nur während des Turniers. Und das ist halt auch nochmal so ein Kniff, den man dahinter sehen muss. Also es, wie ich eben auch sagte bei den Schuhen, es werden Spieler in Adidas-Schuhen spielen, aber tragen Nike-Trikots. Also das ist so ein Thema, wo man sich echt denken muss, okay, krass. Und da muss man mal auf die Nuance achten. Das ist ein ganz spannender Vergleich. Also wenn man dann halt die Weltmeisterschaft verfolgt, kann man mal genau darauf achten, welcher Schuhhersteller ist das? Das ist der Ausrüster für den eigentlichen Spieler und wer ist der Ausrüster der Nationalmannschaft?
Ja, das ist schon Wahnsinn. Ich fand das auch interessant, dass in den beiden Videos, also im Adidas-Video sieht man Musiala, glaube ich, und im Nike-Video sieht man Wirtz.
Ja.
Und dass sie, also dass sie.
Nee, der Wirtz ist im Adidas-Video. Wirtz ist Adidas-Athlet.
Ah, dann ist es andersrum.
Genau.
Dann ist Musiala bei Nike und Wirtz bei Adidas. Wieder die einzelnen Spieler dann nochmal Verbindungen haben zu den Marken, was dann wieder, haben sie sich ja vor Jahren, glaube ich, die Rechte da erkämpft, dass die Spieler, damals ging es ja noch allein nur um die Schuhe, glaube ich, und mittlerweile hat das Ausmaße angenommen, was schon crazy ist,
um da
durchschauen zu müssen. Ich habe jetzt schon trotzdem auch bei dir ein bisschen Faszination dafür rausgehört, wie Nike das macht. Was glaubst du, wer aktuell da die Nase vorne hat?
Ich finde das Witzige, Nike ist eigentlich das wertvollere Unternehmen, ist aber gerade ein bisschen so der Contender, finde ich. Deswegen finde ich die Faszination dahinter gut. Aber ich glaube, dass Adidas das Rennen macht, weil die haben noch ein Ass im Ärmel und das nennt sich Südamerika. Zwar ist Brasilien Nike-Land, aber dadurch, dass Argentinien gerade den Weltmeister stellt und voraussichtlich, dass das letzte Turnier ist, hinzukommt, Bad Bunny ist Adidas-Athlet, kann man so nennen, oder Musiker. Ja. Das macht auch nochmal viel aus in dieser Region. Und Adidas ist laut eigener Aussage gerade in der Region die stärkste Sportbrand. Und von daher glaube ich, dass das viel ausmachen wird, weil es auch einfach so ein fußballverrückter Kontinent ist. Und ich glaube, Adidas schafft's.
Ja. Also müssen wir nach der WM nochmal eine Folge aufnehmen und dann ein Fazit ziehen.
Können wir gerne machen.
Lass mal noch ein bisschen über den nationalen Markt sprechen. Hier in Deutschland war ja bei der letzten EM ein Riesenthema, diese Check24-Trikots. Ein unfassbarer Erfolg, also rein von der Reichweite, welche Wellen das geschlagen hat. Finanziell dahinter kann man nicht so richtig dahinter schauen. Also die Geschichte war, man bekommt ein kostenloses Trikot, wenn man sich bei Check24 die App herunterlädt und anmeldet und zum Tippspiel anmeldet, glaube ich, halt auch E-Mail-Adresse angibt und so weiter. Und das haben sie ausgeschrieben, haben dann ursprünglich damit gerechnet, dass 1,5 Millionen Leute das machen, dass sie 1,5 Millionen Trikots rausgeben. Letztendlich sind es dann 5 Millionen geworden, also der reine Wahnsinn. Super erfolgreich. Man weiß von den finanziellen Kennzahlen nicht so genau, weil es auch eine Koop mit Puma war. Also das war ein Puma-Trikot, wusste man nicht, haben die denen das zu günstigen Konditionen gegeben und so weiter. Aber eine riesengroße Geschichte und man sieht einfach in diesem Jahr, dass das viele andere Marken gesehen haben und das nachmachen. Also Check24 macht es zum einen nochmal selbst, habe ich gesehen, sie haben jetzt dieses Jahr viele als Kooperationspartner. Mhm. Was ein bisschen dafür spricht, finde ich, dass die sich das schon leisten konnten, da mit verschiedenen Marken zu sprechen, das vielleicht sogar so halb auszuschreiben, zu sagen, wer bietet uns hier die günstigsten Konditionen? Ihr kriegt euer Trikot massenhaft in den Markt und auch eure Marke, kann ich mir schon vorstellen, dass das für die gut funktioniert hat.
Fila hat noch einen ganz anderen Tag dahinter.
Ah, okay.
Weil Fila muss man überlegen, also wir reden über Puma, die Firma, die das beim letzten Mal gemacht hat und auch echt viel Engagement, glaube ich, damit geschaffen hat. Aber Fila hat das Interessante dahinter, dass ja eine chinesische Firma dahinter steckt, Anta Sports, die ja auch in letzter Zeit Puma übernommen hat, wenn man das, oder teilweise übernommen hat, um es ehrlich zu sagen.
Ja, das wusste ich gar nicht.
Und das ist der interessante Take eigentlich dahinter. Und Fila ist sozusagen ein bisschen auch deren Luxusmarke, in Anführungsstrichen, die sie im Sportbereich aufbauen, insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum. Also ich war vor 2 Jahren in Thailand und da konnte man diese Shops auch sehen, dass sie sehr luxuriös aufgebaut sind. Die haben wieder so Satinstoff genommen. Also sorry, dass ich das nicht richtig ausspreche. Ich bin Französisch und sehr schlecht. Aber dass man das halt dann...
Satin
oder so. Aber dass man das halt in diesem Stoff halt hat. Und ich kann mir vorstellen, dass auch Anta dahinter die Chance gewittert hat, eine weitere Marke wieder in den Fokus der deutschen Öffentlichkeit zu setzen, um auch hier in Europa mit Fila wieder besser in Schuss zu kommen, ist ja eigentlich eine italienische Brand, ist ja dann irgendwann nach Südkorea gewandert und jetzt ist es eben quasi chinesisch. Ja. Und das, finde ich, ist schon eine ganz gute Integration. Und dann kommt dein Take auch zum Tragen, dass sich die an den Tisch gesetzt haben und gesagt, das ist uns viel interessanter erstmal für Fila, weil Puma Marke haben wir hier eine große Reichweite.
Ah, interessant. Wusste ich gar nicht, dass die zu Anta
Sports
gehören. Ja, und das schon, haben wir auch im Rahmen unserer Keynote drüber gesprochen, bei den Meetings, die wir da immer hatten. Wir haben es dann als Thema nicht reingenommen. Asiatische Marken, wie die jetzt in der westlichen Welt so langsam reüssieren, wirklich als Marken. Gab es ja gerade jetzt nochmal die Headline, dass Li Ning Stephen Curry gesigned hat als Sportler. Und dass der sogar, habe ich so einen LinkedIn-Post gelesen, das Recht hat, weitere Sportler zu akquirieren für diese Marke, was ein vollkommen neuer Move ist. Und also wie die chinesischen Marken da, und also wie die zum einen westliche Marken aufkaufen und dann hier im Markt aktiv sind, aber auch eigene Marken aufbauen und jetzt hier in der westlichen Welt da Sportler sponsoren und solche großen Marketingaktionen machen, das ist schon Wahnsinn auf jeden Fall.
Ja. Das ist verrückt auf jeden Fall. Deswegen, das ist ein ganz guter Take bei Check24, dass sie jetzt wahrscheinlich gemerkt haben, bei Puma hat es gut funktioniert. Sie haben sich die Raten angeguckt und dann haben sie jetzt Fila damit reingebracht. Und es scheint ein gut, also daran kann man auch wieder sehen, diese Check24-Aktion war erfolgreich.
Ja. Ja, es gab noch, ich habe dann einmal ein bisschen durchgeguckt und Kollege KI gefragt, wen es da sonst was gibt. Coca-Cola gibt es. Die haben sogar von einem FIFA-lizenziertes Jersey ausgeschrieben, das offenbar schon vergriffen ist. Das war irgendwie super aufwendig. Man musste die Coke-App nutzen und dann 12 verschiedene Aktionsflaschen mit speziellen Länderdesigns einscannen. Und dann durfte man auch nur irgendwie dreimal am Tag scannen. Also brauchte man mindestens 4 Tage, um das freizuschalten. Gab es auch ein bisschen Kritik, aber ist schon vergriffen, war offenbar beliebt. Dann Edeka hat was gemacht, irgendwie ab einem Einkaufswert von 50 Euro. Teddy, dieser Discounter, da musste man nur 5 Euro ausgeben. Man musste dann aber sich irgendwie zum Newsletter anmelden, also die E-Mail-Adresse hinterlassen. Paulana hat auch eine Geschichte, wo sie, da muss man irgendwie kurz aus den Kronkorken eingeben, haben sie geschrieben, 1000 Shirts jeden Monat, also es gibt auch noch andere Gewinne, aber 1000 Shirts jeden Monat, wenn die WM jetzt über, ist Juni und Juli, ja, ne?
Dann ja.
Sind es 2000 Shirts wahrscheinlich, ist jetzt auch nicht so die große Geschichte. Was ich aber bei Paulana interessant fand, sie hatten noch eine andere Aktion mit ihrer Paulana Spezi-Marke, habe ich gestern auch einen LinkedIn-Post zu gesehen, mir das dann genauer angeschaut. Also Paulana Spezi ist offenbar sowieso schon so eine Marke, die irgendwie so ein bisschen Hype hat und so eine Community rund um sich aufgebaut hat. Und die haben dann so ein Community-Jersey rausgebracht, so in orange-braun-Optik, wie auch die Marken-CIS. Und haben das sogar für 20 Euro angeboten. Und da ist dann irgendwie der Server in die Knie gegangen, irgendwie der Shopify-Shop. Und viele Leute waren dann enttäuscht, dass sie es nicht bekommen haben. Was ich schon crazy finde, dass eine Marke so eine Begehrlichkeit, also eine Getränkemarke, die es ja wahrscheinlich seit 40, 50 Jahren gibt, es schafft, da so eine Community aufzubauen, wo es dann so eine Begehrlichkeit für dieses Trikot gibt. Das fand ich schon erstaunlich. Kann man sich auf jeden Fall, glaube ich, mal die Mechanik angucken und schauen, wie die das gemacht haben.
Ja, was ich dazu noch sagen muss, es gibt noch deutlich mehr. Also ich finde es auch, du hast schon gute Beispiele genannt. Es gibt aber auch zum Beispiel Maggi. Und dann gibt es noch Dr. Oetker auch. Also es gibt wirklich schon so Sachen, wo ich mir denke, wo kommt das denn jetzt her? Und ich muss sagen, das ist eigentlich für mich ein Bad Taste Contest. Es ist leider so. Also ich klammer Check24 bewusst aus. Da hat man sich schon so ein bisschen Gedanken gemacht, dass man sich in die Nähe des Originaltrikots orientiert eher. Aber die anderen Sachen sind schon echt hässlich. Ausgenommen vielleicht noch Edeka, die haben es ganz pfiffig und smart gemacht, weil die sind ja auch Sponsor des DFBs. Das heißt, sie haben auch das originale DFB-Logo mit drauf. Das ist natürlich ein Vorteil, den sie haben. Ganz interessant ist aber auch noch zum Beispiel, dass 1&1 auch mit Trikots wirbt, aber da kriegst du zu einem 24-Monats-Vertrag dein Trikot der Wahl. Also wenn du keine Kohle hast für ein aktuelles Trikot, kannst du es daher bekommen. Finde ich auch ganz nett. Und bei Edeka muss ich aber auch noch eine Sache an, bei der Recherche hatte ich das selber gesehen und fand es total spannend. Sie versuchen auch ihre günstige Marke gut und günstig damit zu platzieren und haben eine Freistoßsahne rausgebracht zum Freistoßspray. So limitiert in so einem alten Layout dieser gut und günstig Sahne. Fand ich sehr witzig. Und das finde ich dann aber eigentlich wieder, das ist das Lustige. Und da müssten, glaube ich, solche Brands viel mehr hin, als jetzt diesen einen Marketingkniff sich zu klauen. Die Freistoßsahne, habe ich gesagt, beim nächsten Edeka-Einkauf achte ich drauf und muss mit. Meine Freundin hat mich für bekloppt gehalten, aber ja, ich will sie haben.
Bin gespannt. Sehr schön. Die WM ist ja auch sonst auch ein bisschen immer ein Spiel zwischen den Plattformen, den Digitalplattformen. Wer kann am stärksten von profitieren? Und ich habe schon gesehen, YouTube und TikTok sind offizielle Plattformpartner der FIFA. Ich glaube, YouTube überträgt teilweise sogar Spiele oder zumindest so 10 Minuten Teaser. Bei TikTok habe ich zuletzt gesehen, also auf meiner For You-Page haben sich die Ex-Nationalspieler gegenseitig die Klinke in die Hand gegeben, die jetzt auf einmal mit TikTok angefangen haben. Lothar Matthäus, Bastian Schweinsteiger, Benedikt Höwedes, Kevin Korani sogar, ist ja nicht Ex-Weltmeister, aber Nationalspieler. Philipp Lahm auch, war ein lustiger Kommentar drunter, weil er es halt so steif gemacht hat. Du bist ja nicht auf LinkedIn, Philipp. Ja. Habe ich mich gefragt, ob TikTok das forciert hat, ob die vielleicht irgendwie mit Produktionsmitteln unterstützen oder sogar irgendwie die dafür bezahlen, dass sie das machen. War für mich auf jeden Fall super auffällig, dass sich das so geballt hat auf einmal. Ich habe auch eine lustige Parodie von gesehen. Splash Bruder heißt der Account. Also ein Typ, der so eigentlich angefangen hat, damit so Szenen aus Fußballspielen nachzusynchronisieren und lustig, hat jetzt auch Parodien von diesen TikTok-Videos gemacht. Kann ich mal in den Shownotes posten. Auf jeden Fall sehr lustig.
Ja, aber ich glaube auch, TikTok hat natürlich ein Edge. Die arbeiten mit der FIFA zusammen und gelten so als die erste Social-Plattform von der FIFA. Und das ist dann nur gefolgt von YouTube eigentlich, die dann 10 Minuten jedes Spiels, 10 oder 15 Minuten, ich weiß es jetzt nicht ganz genau aus dem Kopf, präsentieren dürfen. Das Gute ist halt bei TikTok, da wird es ein Creator-Studio, so ein Content-Hub im Hintergrund geben. Das heißt, Creator können automatisch auch Spielszenen nehmen, was ja früher der absolute Graus war, also wo ja, ja, alles weggeblockt worden ist. Und daran sieht man ja auch die neue Strategie von FIFA auf diesen Plattformen. Also die FIFA möchte unbedingt Engagement kriegen und möchte versuchen, dass die Content-Creator wie iShow Speed oder so halt auch wirklich auf diese Sachen zugreifen und ihre Reichweite erhöhen. Also das Weltmeisterschaftsfinale 2022 in Katar hatte irgendwie 5 Milliarden Impressions. Man kann davon ausgehen, dass es sich jetzt da nochmal komplett explodieren wird, einfach auch durch den US-Markt. Und da müssen wir halt einfach mal hingucken. Wenn man halt sieht, ein singuläres Sportereignis schafft diese Reichweite, ist schon Weltklasse. Dann darf man nicht vergessen, die Weltmeisterschaft hat ja 48 Teams mehr, heißt 60% mehr Spiele. Das wird ja noch mehr Impressions generieren und du hast ja noch viel mehr größere Reichweite, dadurch, dass viel mehr Teams da sind, auch viel größere Märkte, auch wenn Italien nicht dabei ist, aber ja, ist nicht so schlimm.
Ja, aber das wusste ich noch gar nicht, dass dann Creator im Nachhinein auch Clips aus den Spielen teilen können. Das ist genau. Ja, also aus Reichweitensicht zumindest total smart, dass das möglich ist. Ich habe auch gelesen, TikTok hat eine eigene Event-App jetzt gelauncht, TikTok Pro Events heißt die. Also es soll nicht nur für die WM da sein, aber die WM ist jetzt, glaube ich, das erste große Event, wo das genutzt wird, wo dann eben auch das Ziel ist, dass Creator die Aufmerksamkeit für dieses Event noch weiter pushen können. Und ist ja auf jeden Fall aus TikTok-Sicht und auch aus FIFA-Sicht total smart, diese Möglichkeiten zu nutzen.
Das Schwierige daraus ist es jetzt auch gerade zu predikten, wer dann irgendwie in irgendeiner Form auf TikTok viral gehen wird. Und ich bin total gespannt, was es wird und wie es wird und welche Lacher wir haben da. Aber um noch eine Sache bei den Social-Plattformen zu sagen, eine Sache kann man im Vorfeld schon absehen. Und ich finde nämlich, die norwegische Nationalmannschaft gewinnt gerade ein bisschen das Social-Media-Game. Die haben, wenn man vielleicht sich daran erinnert, wie die deutsche Nationalmannschaft in den USA geflogen ist, auf einer Treppe zur Lufthansa-Maschine hoch, die im Übrigen Wuppertal heißt, wie meine Heimatstadt, bin ich sehr stolz drauf.
Nein, ich sage jetzt nicht das Wort Schwebebahn.
Spaß beiseite. Ja, aber nichtsdestotrotz, die Mannschaft ist damit rübergeflogen und hatte dann irgendwie so eine Lufthansa-Fähnchen noch in der Hand. Das sah irgendwie alles ein bisschen so nach Corporate Design aus. Die Norweger haben sich in den Fjord gesetzt, haben sich als Wikinger verkleidet. Also das sah schon richtig spektakulär aus, auch so mystisch, ein bisschen grauer und so. Ist komplett viral gegangen. Ganz viele Medien haben darüber berichtet. Und gestern haben die Spieler in den Outfits oder den Trikots ihrer Jugendmannschaften trainiert. Total klasse, wurde direkt geteilt, Kicker etc. Haaland wird lustig gemacht, weil der einen falschen Namen hinten drauf hat und so. Die erzählen darüber, wie toll das war, für diese Vereine zu spielen und so. Und dass sie jetzt ja eben an diesem Ziel Weltmeisterschaft angekommen sind. Und da sind gerade Leute, die sind sehr, sehr clever. Und desto länger die Norweger im Turnier sind, ich glaube, desto überraschender wird dieser Account werden.
Interessant. Mal beobachten. Das ist ja auch totale clevere Emotionalisierung so.
Genau.
Kann ich mir vorstellen, dass das richtig gut funktioniert. Lass uns als letztes Mal noch über Marketinggewinner sprechen, mit dem man nicht vielleicht unbedingt so rechnen würde. Was glaubst du, hast du eine Idee, wer da rausstechen? Soll ich mal starten oder willst du loslegen?
Start du gern, bitte.
Also mein Tipp ist Kalshi. Wer Kalshi nicht kennt, das ist ein Prediction Market. Das ist im Grunde ist das eine Wettplattform. Aber man wettet halt nicht gegen eine Bank, sondern wettet gegen die anderen Nutzer. Und das ist noch komplett, also so wirkt es zumindest auf mich, unreglementiert, dieser Markt. Und deswegen sind da die kuriosesten Geschichten möglich. Es gab einmal, habe ich eine Story gelesen, da hatte irgendwie jemand gewettet auf die Durchschnittstemperatur in Paris in einem bestimmten Monat oder so. Und dann ist er mit einem Föhn an einen Temperatursensor am Pariser Flughafen gegangen um den an diesen Sensor zu halten, damit die Temperatur dann einmal irgendwie kurz für 3 Grad steigt. Und das hat dann gereicht, um diese Durchschnittstemperatur zu heben und da halt dann seine Prediction wahrzumachen, wo er vermutlich viel Kohle drauf gewettert hat. Der reine Wahnsinn. Und diese Plattformen sind mit Milliarden bewertet, können offenbar auch viel Geld aufs Marketing werfen. Und da gibt es auch sowieso schon viele. Wir hatten in unserer Keynote das Thema, hat Philipp erzählt, dass es schon jetzt vor dem, also schon im Mai, fast eine Milliarde, glaube ich, da auf die WM gewettet wurde, auf den Ausgang der WM. Und ich glaube, die werden jetzt auch viel machen. Ich hatte eben gerade, es laufen ja auch gerade die NBA Finals in den USA. Mhm. Und da habe ich in diesem Newsletter Garbage Day, den ich hier immer wieder gerne empfehle, gelesen von der Marketingaktion. Und zwar gibt es da einen, die schicken so einen Roboter los, der macht dann so TikTok-Clips mit Straßeninterviews, wo er Leute befragt. Und da ist jetzt gerade ein Clip viral gegangen, wo dann so ein Typ so einen coolen Spruch raushaut. Ein Typ aus New York, der sagt, my mayor Muslim, my bagel Jewish, my Christian Dior, Knicks in 4. Also die New York Knicks gewinnen die Finale in 4 Spielen. Und das ist total viral gegangen, hat irgendwie über 2 Millionen Views generiert. Und man erkennt es eben zuerst gar nicht, sondern man sieht da nur das Mikro, das dieser Roboter-Interviewer hält, ist dieses Kalschi-Logo drauf. Und ich könnte mir vorstellen, dass die solche Aktionen auch bei der WM machen. Ganz interessant, Kollege Henning Eberhardt, der bei uns auch viel über Sportthemen schreibt, bei mir in der Redaktion, hat mir noch erzählt, es gibt von der FIFA eine eigene Prediction-Plattform namens ADI oder ADI. Ist irgendwie aus Katar finanziert. Die hatten bis vor kurzem noch nicht mal eine Website, sollen aber irgendwie schon irgendwie 150 Millionen Funding haben. Wirkt alles sehr seriös. Aber diese Kalschi werden es bestimmt hinbekommen, da irgendwie neben so außenrum irgendwie Marketing zu machen. Was ist dein Tipp?
Ich glaube ganz genau, dass das auch so sein wird. Einmal, um dann noch zu sagen bei Kalschi, dass das jetzt für viele Menschen auch breitere Massen erreichen wird, abseits von normalen klassischen Sportwetten. Auch dahingehend, dass man dann Trends erkennen kann und dass sich die Leistung viel besser und schneller dann halt auch aneignet daran. Ich bin gespannt, wie es wird. Ich habe eigentlich einen Klassiker Hidden Champion dabei, der zum vorletzten Mal bei einer Weltmeisterschaft auftreten wird. Und ich habe da für dich ein kleines Easter Egg eingepackt, nämlich diese schönen Paketchen hier. Für Leute, die jetzt nicht den Podcast sehen, sondern nur hören, es ist ein Panini-Sticker-Päckchen mit 7 kleinen Stickern drin. Und Fakt ist, ich habe es eben schon mal ein bisschen angeteasert, es machen ja mehr Mannschaften diesmal mit. Das bedeutet für Panini auch automatisch mehr Umsatz, weil es sind mittlerweile 980 Sticker in diesem Heft. Das sind 44% mehr als noch 2022. Und Analysten rechnen damit, dass diese kleine Firma, die mal in einem Kiosk in Italien entstanden ist, genauer gesagt in der Nähe von Modena, 1,4 Milliarden Euro Umsatz machen werden damit. Und das sind im normalen Jahr von Panini nur 500 Millionen Euro. Also man verdoppelt das oder verdreifacht das quasi. Ich könnte sagen sogar, dass es noch mehr wird, weil ich habe jetzt in den letzten 2 Tagen auch selber nach Heftchen oder Stickern gesucht, bin nicht rangekommen. Und mein Vorschlag ist, wir gucken mal kurz rein, ob du so glitzernde Sticker hast, weil dann musst du die direkt wieder abnehmen.
Bin gespannt.
Ja. Ah, guck mal hier, ich habe Tunesien drin als Sticker, als glänzenden Sticker, ne? Also.
Ja, ich hast du mehr Glück als ich. Ich habe keinen Sticker.
Hast du denn einen großen Champion drin? Das ist ja immer noch die wichtigste Frage. Und sammeln deine Kinder?
Bisher nicht. Ich bin auch nicht undankbar darum. Also einerseits ist ja total geil und schön nostalgisch und so weiter. Und ich weiß, hier in Hamburg gibt es in Ottensen so einen Kiosk, der zu jedem Turnier irgendwie so Tauschtreffs organisiert. Ja. Das finde ich total sympathisch. Aber natürlich, wie das dann maximiert wird, dieses Geschäft. Also ich meine, dass da jetzt so viele Mannschaften dabei sind, das liegt nicht an Panini, aber trotzdem, was diese Hefte werden ja immer dicker und da gibt es immer noch irgendwelche Sondersticker und so weiter. Das finde ich jetzt nicht so sympathisch, aber einerseits ja. Also wahrscheinlich komme ich irgendwann nicht mehr dran vorbei.
Aber ich finde, das Interessante habe ich am Wochenende gesehen, es verbindet Jung und Alt. Wenn da aus der Familie der 6-jährige Neffe meiner Freundin rumturnt und dann das sein Stickerheft stolz präsentiert, zeigt das, wenn man dann aber auch selber auf der Couch mit der Freundin sitzt und gemeinsam Aufkleber einklebt, hat das irgendwie so ein verbindendes Element. Ja. Und das ist genau dieses Gefühl, was bei der Weltmeisterschaft irgendwie so ein bisschen entstehen kann. Und Panini kann das seit 1970 par excellence. Und ich glaube, dass sie es in diesem Jahr auch gut machen. Du sagst, die Tauschsachen in Mexiko haben sie ein ganzes Stadion mit einer Tauschbörse gefüllt. Wahnsinn. Es explodieren Portale gerade nach Tauschangeboten und so. Und das zeigt auch wieder, welcher Bass einfach auf dieser Weltmeisterschaft ist. Und das bedeutet nicht nur, Panini macht viel Umsatz, sondern Panini macht auch einfach extrem gutes Marketing damit. Und das eigentlich nur mit Mund-zu-Mund-Propaganda. Ja.
Smart. Okay, als letztes, ich glaube, wir haben jetzt die halbe Stunde Deadline eigentlich schon gerissen, aber trotzdem als letztes dein WM-Tipp. Was glaubst du, wer gewinnt?
Ich habe in meiner Tippgruppe Spanien gesagt. Es ist einfach spielerisch die beste Mannschaft und marketingtechnisch vielleicht Reddit. Noch ganz kurz dazu angehangen, weil Reddit hat, das werden wir auch noch vielleicht in die Shownotes packen, hat einen, schon im Februar einen sehr guten Business-Take dazu rausgebracht, dass viele, viele, viele Menschen gerade schon Fragen auf der Plattform stellen und zum World Cup und dass dann Gaming, Entertainment, Healthy Living, Travel, Family und Relationships betrifft und gar nicht wirklich diesen Fußballkontext. Also Menschen, die da hinreisen. Das heißt, wer die ganze Journey von jemandem da verfolgt, kann da vielleicht Synergiepunkte finden, wo er sein Marketing platzieren kann während der Weltmeisterschaft mit einem relativ kleinen Preistag dran. Das heißt, einen guten Webcrawler bauen und los geht's und mal gucken, was passiert.
Und unsere letzte Keynote anschauen, da haben wir auch ein paar Tipps gegeben, wie man auf Reddit Marketing machen kann.
Aber ja, Spanien wird's und ich glaube, Deutschland wird's vielleicht sonst Halbfinale schaffen. Ja. Ich hoffe es.
Also ich habe mal gesagt, ich tippe mal ungewöhnlich und sag mal England. So, so gar nicht die Rivalität zwischen Deutschland und England im Fußball mag, will ich es den Engländern auch mittlerweile fast mal gönnen. Es sind ja viele, schon viele sympathisch. Insofern könnte ich mir vorstellen. Vielen Dank, Pascal, für die interessanten Takes und Insights. Ja, das war es erstmal für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns ein Abo da oder eine Bewertung auch gerne. Schreibt uns eine E-Mail oder meldet euch auf unseren Social-Profilen. Wir hoffen, ihr seid nächste Woche nochmal dabei. Bis dann.
Bis dann.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.